HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Heute haben wir gehandelt. Wir wollten so wenig Schaden wie möglich anrichten. Wir mussten aber deutlich machen, dass Pakistan in der Lage ist, sich zu verteidigen.
Ein Land, das Atommacht ist und das sich Islamische Republik nennt, das halte ich schon für gefährlich.
Alle großen politischen Parteien haben alle mit dem Militär zusammengearbeitet. Wir haben auch heute, würde ich sagen, weiterhin kein wirkliches Primat der Politik gegenüber dem Militär.
Pakistan hat viele Opfer gebracht für einen amerikanischen Krieg. Unsere Stammesgebiete an der afghanischen Grenze sind verwüstet.
Mit Pakistan gibt es immer Streit. Kaschmir, das ist ein Konflikt, der gehört schon fast so zu einem Alltag.
Wir wollen den Indern zeigen, dass wir vereint sind und hinter unseren Streitkräften stehen. Heute haben wir es denen gezeigt und uns gerecht.
Schlecht entwickelt, aber hochgerüstet, politisch zerrissen, aber ein starker Machtfaktor. Entstanden aus einer Teilung und darauf aus, das eigene Staatsgebiet zu erweitern. So sitzt die Republik Pakistan wie die Spinne in einem Netz, dessen Fäden sie grenzüberschreitend in alle Richtungen spinnt. Sei es in die Region Kaschmir, um die Pakistan seit Jahrzehnten mit dem großen Nachbarn Indien streitet, sei es nach Afghanistan, wo die radikal-islamischen Taliban ohne Unterstützung aus der Islamischen Republik Pakistan sicher weniger mächtig wären. Pakistans Regierung sitzt an vielen wichtigen Hebeln und obendrein an sehr gefährlichen Knöpfen als Besitzerin von Atomwaffen. Ein Land also, das wir im Auge behalten sollten, zumal gleich nebenan in Afghanistan auch unsere Bundeswehr stationiert ist. Bundesaußenminister Heiko Maas stattet den Soldaten in Afghanistan seit gestern Abend einen Besuch ab und er reist von dort aus weiter nach Pakistan. Atomstaat mit Terroristen. Wie mächtig ist Pakistan? So heißt aus all diesen Gründen heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn mit einem Journalisten, der Pakistan als das gefährlichste Land der Welt bezeichnet hat, mit Hasnain Kasim, dessen Großeltern als Muslime auf dem Gebiet des heutigen Indien lebten und dann im Zuge der Teilung von Britisch-Indien nach Pakistan gingen als der Anlaufstelle für Muslime des ehemaligen Kolonialgebiets. Hasnain Kasim ist aufgewachsen in Niedersachsen und im pakistanischen Karachi. Er war von 2009 bis 2013 Südasien-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und hat nach seiner Korrespondententeit dort im Jahre 2015 das Buch geschrieben, Plötzlich Pakistan, mein Leben im gefährlichsten Land der Welt. Guten Abend, Herr Kasim.
Guten Abend.
Warum ist Pakistan in Ihren Augen das gefährlichste Land der Welt?
Also ich bezeichne das deswegen als gefährlichstes Land der Welt, weil es eine Atommacht ist und die Gefahr besteht, dass es irgendwann mal von Islamisten regiert wird. Das ist übrigens ein Begriff, den nicht ich geprägt habe, sondern den hat die Zeitschrift Newsweek geprägt. US-Präsident Obama hat das auch mal als gefährlichstes Land der Welt bezeichnet, eben aus diesem Grund. Und ich glaube nicht, dass Islamisten das Land irgendwann überrennen werden oder sich dieser Waffe ermächtigen werden, dass sie jetzt so Kasernen überrennen, sondern was vielmehr die Gefahr ist, ist, dass Islamisten durch Wahlen und durch Annäherung an die Politik und dadurch, dass man immer mehr auch die Grenzen verschiebt und dass vieles, was islamistisch ist, mittlerweile auch sagbar geworden ist, es findet also auch in Pakistan eine Grenzverschiebung statt, dass sie dadurch irgendwann mal an die Macht kommen und dann haben wir Islamisten, die ein Land regieren, das Atommacht ist. Und deswegen finde ich es sehr gefährlich.
Umso wichtiger ist natürlich die Frage, gegen welche politischen Kräfte in Pakistan die Islamisten dort konkurrieren.
Ja, es gibt eine Menge Kräfte dort, aber die Frage ist halt, wie einflussreich sind sie. Grundsätzlich ist es in Pakistan so, dass man nur dann Einfluss hat, wenn man aus einer mächtigen Dynastie kommt, wenn man also einen Background hat und also schon die Vorfahren mächtig waren. Das gilt für den Bhutto-Clan, ja, mit Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto war die Tochter, war auch Premierministerin. Jetzt ist der Ehemann war mal Präsident von, also der Witwer von Benazir Bhutto. Jetzt ist der Sohn, der Anfang 30 ist, Parteichef Chef der PPP. Das ist genauso bei den Scharifs, das ist die konkurrierende Familie und damit auch die konkurrierende Partei. Das hat der jetzige Premierminister Imran Khan durchbrochen. Der kommt nicht aus einem allzu politisch einflussreichen Hintergrund und hat keine sehr mächtige Familie, sondern war Sportler. Der war Cricketstar, Kapitän der Nationalmannschaft, der pakistanischen Cricket-Nationalmannschaft. Das hat in etwa die Stellung von Fußball in Deutschland. Also das ist sowas wie der Beckenbauer sozusagen, wobei er politisch schon sehr viel versierter ist und seit vielen Jahren sich darum bemüht, politisch Macht zu bekommen. Und im vergangenen Jahr, 2018, hat es tatsächlich geschafft, gewählt zu werden und Premierminister zu werden. Es gibt dann auch liberale Kräfte, manche von diesen Leuten sind liberal, die sind sozusagen der Gegenpol zu den Islamisten. Aber im Moment sieht es aus, und das ist in den vergangenen 3 Jahren so gewesen, dass die Islamisten zunehmend an Macht und Einfluss gewinnen und die Liberalen zurückdrängen.
Viele politische Machthaber in Pakistan waren entweder vor ihrer Amtszeit oder manchmal sogar auch in Personalunion wichtige Menschen im pakistanischen Militär. Wie stark ist die Stellung des pakistanischen Militärs? So stark, dass den Generälen egal sein kann, wer unter ihnen Regierungschef ist?
Das kann man fast so sagen, ja. Das Militär ist nochmal eben ein weiterer Faktor und im Grunde genommen eigentlich der mächtigste überhaupt. Es gab in Pakistan mehrere Putsche, es gab 4 Militärdiktatoren schon bisher in der Geschichte Pakistans seit 1947. Sehr unterschiedliche Ausprägungen. Der eine Diktator war einer, der im Grunde genommen sehr offen war für den Westen, Wirtschaftsreform vorangetrieben hat. Dann gab es in den 80er Jahren, Ende der 70er, in den 80er Jahren den Zia-ul Haq, der die Islamisierung vorangetrieben hat. Im Grunde genommen war das ein Vorgänger der Taliban. Es gab später General Musharraf in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, der eigentlich auch für Reformen war, der auch beliebt war, obwohl er sich an die Macht geputscht hat, der dann am Ende aber nicht von seiner Macht lassen konnte und nicht aus dem Amt wollte und dann tatsächlich klebte an seinem Sitz und dann wirklich in unschöner Situation dann dort aus dem Amt getrieben werden musste, mit Demonstrationen und so weiter und auch mit Gewalt. Also es gab sehr unterschiedliche, aber klar ist, das Militär hat einen sehr großen Einfluss. Es ist immer der Armeechef, der mächtigste Mann des Landes. Das ist auch jetzt so. General Bajwa ist das. Und im Grunde genommen ist derjenige, der den Kurs des Landes bestimmt. Also gegen den Willen des Armeechefs wird niemand Regierungschef in Pakistan.
Gibt es denn so Schnittmengen zwischen dem starken Militär und der, wie Sie beschrieben haben, ebenfalls sehr starken islamistischen Bewegung in Pakistan? Gibt es da Schnittmengen?
Es gibt Schnittmengen, aber niemand weiß so genau, wie groß die sind. Und das ist im Grunde genommen eine Gefahr. Klar ist, dass das Militär immer wieder Islamisten sieht als sinnvolle und als Instrumente, die sie nutzen können, um Krieg und Kampf zu führen in Indien, beispielsweise in Kaschmir, indem man Terroristen unterstützt, die man dann nach Indien schicken kann, die dort Unheil anrichten. Man hat auch Terroristen genutzt in Afghanistan, also sozusagen als bezahlte Söldner, als Stellvertreterarmee. Da gibt es Leute im Militär, die das für sinnvoll achten. Und das Militär unterstützt auch solche Leute. Das ist ein sehr heikles Thema, wenn man darüber aus Pakistan berichtet, reagiert das Militär sehr empfindlich. Die wollen dann Beweise sehen und so. Es ist schwierig teilweise, das nachzuweisen. Es gibt allerdings auch Belege, dass es so ist, dass es da Zusammenarbeit gibt. Man sieht es auch an der Tatsache, dass Osama bin Laden in Pakistan jahrelang unbehelligt gelebt hat, in Abbottabad, ganz in der Nähe der wichtigsten Offiziersschule der pakistanischen Armee. Abbottabad ist sowieso eine Garnisonstadt, da gibt es viele Kasernen. Normalerweise müsste das überwacht werden, kontrolliert werden, also dass so ein Mensch dort leben konnte, der meistgesuchte Terrorist der Welt, und das Militär hat nichts davon gewusst, das kann eigentlich nicht sein. Also da gibt es viele solche Hinweise, dass das Militär solche Leute unterstützt und mit denen kooperiert.
Wir werden diesen Punkt in der Sendung noch weiter verfolgen. Erst einmal vielen Dank an Hasnain Kasim, ehemaliger Südasien-Korrespondent des Nachrichtenmagazins Der Spiegel und Autor des 2015 erschienenen Buches Plötzlich Pakistan, mein Leben im gefährlichsten Land der Welt. Vielen Dank. Der Regierungschef des Landes, das Hasnain Kasim als das gefährlichste Land der Welt bezeichnet, der pakistanische Premierminister Imran Khan, hat nun vor kurzem öffentlich ein Versprechen gegeben, das seinem Land einen anderen Ruf verschaffen soll. Mehr darüber von unserem Korrespondenten Bernd Musch-Borowska.
Von pakistanischem Boden soll nie wieder ein Terroranschlag ausgehen. Mit großen Versprechungen wandte sich Pakistans Premierminister Imran Khan Ende vergangener Woche in einer Rede an seine Zuhörer und an den Nachbarn Indien. Seine Regierung werde den Kampf gegen Terrorgruppen im Land entschlossen vorantreiben. Alle politischen Parteien haben beschlossen, gemäß dem nationalen Aktionsplan dafür zu sorgen, dass keine militanten Gruppen mehr von unserem Boden aus agieren können. Frühere Regierungen waren in diesem Bereich leider untätig, aber wir werden das ändern. Zuvor waren in Pakistan nicht zuletzt unter internationalem Druck Dutzende islamistische Kämpfer festgenommen und mindestens 2 islamische Religionsschulen, sogenannte Medresen, geschlossen worden. 44 Verdächtige, die im Zusammenhang stehen sollen mit einem Anschlag auf einen Militärkonvoi in Kaschmir vor mehr als 3 Wochen, bei dem über 40 indische Sicherheitskräfte getötet wurden, sitzen nun in Untersuchungshaft. Doch Indien bleibt skeptisch. Das Misstrauen gegenüber dem Erzfeind Pakistan sitzt tief. Der Sprecher des indischen Außenministeriums, Ravesh Kumar.
Pakistan will be judged not by the words which they speak, but by the action.
Pakistan wird nicht an seinen Worten gemessen, sondern an seinen Taten. Es reicht nicht, seine Aktionen in der Zeitung zu verkünden. Die angekündigte Auflösung der Terrorgruppen muss nachprüfbar sein.
And also which should be verified.
Solche Versprechen habe es schon früher gegeben, sagte Kumar, etwa nach dem Terroranschlag auf das Parlament in Delhi im Jahr 2001 oder nach dem Terroranschlag von Mumbai im Jahr 2008. Und doch könne die Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed, die für all diese Anschläge verantwortlich sei, in Pakistan frei agieren. Viele Terrorgruppen in Pakistan treten auch als Hilfsorganisationen auf und genießen deshalb eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Tahir Zia, ein Ladenbesitzer aus Bahawalpur, sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Nein, Jaish-e-Mohammed ist doch keine Terrorgruppe. Die wollen nur den Islam verbreiten. Ich habe für ihren Gründer Masud Aza gebetet. Der ist doch kein Terrorist. Das ist ein völlig falsches Bild von ihm. Indien versucht seit Jahren, den in Pakistan lebenden Masud Aza auf die Liste der international gesuchten Terroristen setzen zu lassen, was Pakistan bislang mit der Hilfe Chinas im UN-Sicherheitsrat verhindern konnte. Doch langsam wachse der internationale Druck auf die Regierung in Islamabad, sagte der pakistanische Sicherheitsexperte Zahid Hussain. Verschiedene pakistanische Regierungen haben schon versprochen, dass sie gegen Terroristen vorgehen wollen, haben es aber nicht getan. Das wirkt sich jetzt negativ aus. Nicht nur, weil von Pakistan aus Angriffe auf Nachbarländer verübt werden, sondern auch, weil sie zu einer Gefahr für die interne Sicherheit in Pakistan geworden sind. Doch steht Pakistan inzwischen unter intensiver Beobachtung der sogenannten Financial Action Task Force, kurz FATF. Das Gremium erarbeitet Empfehlungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, die in vielen Mitgliedsländern, darunter Deutschland, Grundlage für nationale Gesetze sind. Sollte Pakistan keine wirkungsvollen Maßnahmen gegen Terrorismus ergreifen, könnte das künftig die Möglichkeiten Pakistans einschränken, sich auf den internationalen Geldmärkten Geld zu leihen.
Pakistan und die dort beheimateten Terrorgruppen, Beobachtungen unseres Korrespondenten Bernd Musch-Borowska. Dr. Thomas Gugler, Südasienwissenschaftler am Exzellenzcluster Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Viele Beobachter und auch der Journalist Hasnain Kasim, dem wir vorhin gesprochen haben, sagen, dass die pakistanische Regierung selbst bzw. ihr Geheimdienst Terrorgruppen für eigene politische Zwecke einspannt oder einzuspannen versucht. Gibt es dafür nach Ihrer Kenntnis Beweise oder nur Anhaltspunkte?
Wir haben ziemlich gute Anhaltspunkte und den anderen Geheimdiensten liegen natürlich auch Beweise vor, die nicht unbedingt öffentlich sind, dass Pakistan in der Tat mit Hilfe von terroristischen Organisationen seine außenpolitischen Ziele unterstreicht.
Warum hält der pakistanische Staat das für notwendig oder hilfreich, sich solcher Mittel zu bedienen?
Pakistan hat nicht viele anderen politischen Verbündete, um Indien zu zwingen, zum Beispiel im Kaschmir-Konflikt Zugeständnisse zu machen. Und daher ist Terrorismus ein probates Mittel. Ein anderer Grund, weshalb das funktioniert, ist der Status von Pakistan als Nuklearmacht. Dadurch kann Pakistan Terrorismus zur Erreichung außenpolitischer Ziele einsetzen, ohne von der internationalen Gemeinschaft dafür bestraft zu werden. Man kann dies eine atomare Erpressungsstrategie nennen.
Wie hat man sich denn die Verbindungen zwischen dem pakistanischen Geheimdienst einerseits und den Terrorgruppen, mit denen er in irgendeiner Form zusammenarbeitet, andererseits vorzustellen? Gibt es da eine Einflussnahme oder noch mehr eine Kontrolle? Und wenn ja, wie funktioniert das im Einzelnen?
Es gibt innerhalb des militärischen Geheimdienstes ISI eine Abteilung S, Directorate S heißt die, in Analogie zur Special Activities Division des CIA, zuständig für verdeckte paramilitärische Operationen. Die Abteilung S koordiniert und finanziert Angriffe der Taliban, kaschmirischer Guerillas und anderer radikal-islamischer Bewegungen mit Zielen, die in die außenpolitische Agenda des pakistanischen Militärs eingepasst werden können. Gegebenenfalls organisiert sie militärische Weiterbildung in Training Camps, gibt Geheimdienstinformationen über feindliche Truppenbewegungen weiter, stellt technisches Gerät zur Verfügung wie GPS-Ortungsgeräte und auch Waffen. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese terroristischen Organisationen voll unter der Kontrolle des pakistanischen Geheimdienstes stehen. Neben gemeinsamen Interessen gibt es immer wieder auch abweichende und regelmäßig kommt es auch zu Konfrontationen zwischen pakistanischen Sicherheitskräften und Terroristen. Der Geheimdienst kann sich nur bemühen, Anschlagsaktivitäten ins Ausland zu verlagern.
Das heißt, es könnte immer häufiger passieren, dass Geheimdienst und Terrorgruppen dann doch aneinander geraten, dass dem Geheimdienst die Kontrolle entgleitet?
Das ist bei den meisten Deobandi-Bewegungen, und die Jaish-e-Mohammed gehört ja dazu, der Fall. Die verfolgen auch innenpolitische Ziele zur Islamisierung Pakistans, zur Einführung eines schärferer Scharia-Strafen, Bekämpfung der Korruption, eines anderen Bildungssystems, einer islamisierten Wirtschaftsordnung und so weiter. Und das sind natürlich Ziele, die sich nicht unbedingt mit den außenpolitischen Zielen des Militärs decken.
Falls die pakistanische Regierung, der pakistanische Geheimdienst tatsächlich Verbindungen zu Terrorgruppen hat, so wie Sie das gerade geschildert haben, wie viel ist dann vor diesem Hintergrund von dem Versprechen des Premierministers zu halten, das wir vorhin im Bericht unseres Korrespondenten gehört haben, das Versprechen nämlich, die Terrorgruppen im eigenen Land zu bekämpfen?
Ja, dieses Versprechen ist nicht neu und das Parlament gibt dieses Versprechen regelmäßig ab. Allerdings ist ja Außenpolitik nicht Sache des Parlaments in Pakistan, sondern Sache des Militärs. Von dem her sind diese Versprechen erstmal zur Kenntnis zu nehmen.
Das heißt also, da sind verschiedene politische Ebenen in Pakistan durchaus in unterschiedlichen Richtungen unterwegs und am Ende wird entscheiden, wer sitzt am längeren Hebel, was wahrscheinlich dann das Militär ist.
Dass immer das Militär war. Das Militär ist ja auch in der Position, jede demokratisch gewählte Regierung abzusetzen, wenn es das möchte. Und das hat es ja regelmäßig in der Geschichte Pakistans getan.
Dr. Thomas Gugler, Südasienwissenschaftler am Exzellenzcluster Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank für die eingeschränkte Handyqualität. Bitten wir um Nachsicht. Wir hatten keine andere Chance, Herrn Gugler zu erreichen, als über diese Verbindung. Atomstaat mit Terroristen. Wie mächtig ist Pakistan? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Dass Pakistan nicht nur ein Atomstaat mit Terroristen ist, sondern zum Beispiel auch Wirkungsstätte von deutschen Gastdozenten und obendrein Schauplatz einer deutsch-pakistanischen Liebesgeschichte sein kann, das führt uns der Schriftsteller Christoph Peters vor in seiner Geschichte Pistolen, die nicht annähernd so martialisch daherkommt, wie der Titel vermuten lässt.
Roland hatte ein geräumiges Apartment in einem privaten Gasthaus bezogen. Während der ersten Tage hatte Nasir ihm die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gezeigt, das Fort, die Wazir Khan Moschee, die Shalimar-Gärten. Sie besuchten alte Bazarviertel und neue Marktplätze, Edelrestaurants, die genauso eingerichtet waren wie in Berlin oder London, und verrußte Streetfood-Stände, wo es gegrillte Fleischspieße, Linsen oder frittierte Teigtaschen gab. Roland staunte über die vielen Gesichter der Stadt, die zwischen traumverlorenen Mogulpalästen, kolonialer Pracht, glitzernden Geschäftsvierteln und allgegenwärtigem Verfall oszillierte. Am meisten hatte ihn das College selbst überrascht. Die ehrwürdigen Backsteinbauten mit ihren hohen Spitzbögen, Türmen und Erkern, die gepflegten Innenhöfe und Gartenanlagen, in denen alte Bronzeplastiken und moderne Skulpturen aufgestellt waren, zeigten die gleiche Mischung aus großbürgerlicher Pracht und Vernachlässigung wie die Kunstakademien in Düsseldorf oder München. Auch in den Ateliers und Werkstätten herrschte eine ähnliche Atmosphäre. Festgetrocknete Farbe auf Böden und Wänden, vergessene Tonklumpen, gescheiterte Leinwände, Reste plastischer Experimente, die irgendwann aufgegeben, aber nicht weggeräumt worden waren. Dazwischen junge Leute, die konzentriert malten oder ratlos vor ihrem Platz standen, aus dem Fenster starrten, weil sie nicht weiter wussten oder plötzlich den Sinn von all dem bezweifelten, was sie hier taten.
Pistolen, so heißt diese Geschichte aus dem Erzählungsband Selfie mit Scheich von Christoph Peters. Wir kommen später wieder darauf zurück. Der Autor übrigens hat uns anlässlich der heutigen Sendung mitgeteilt, dass er Pakistan als eines der interessantesten und auch gastfreundlichsten Länder überhaupt erlebt habe, als Zitat, viel angenehmer als den sagenumwobenen Nachbarn Indien. Zitat Ende. Und damit kommen wir zum Nachbarschaftskonflikt Pakistans mit dem Nachbarn Indien, zum Konflikt um Kaschmir. Eine Region mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, die aber 1947 bei der Teilung von Britisch-Indien nicht dem muslimischen Staat Pakistan angegliedert wurde, weil der damalige lokale Herrscher, ein Maharaja, Hindu war. Er strebte zuerst nach Unabhängigkeit, sah sich dann mit einem starken Widerstand muslimischer Guerillagruppen konfrontiert und schloss sich daraufhin der Indischen Union an. Seitdem streiten Indien und Pakistan um die Region Kaschmir, die inzwischen zu zwei Dritteln indisches und zu einem Drittel pakistanisches Gebiet ist. Immer wieder haben beide Staaten ihren Konflikt auch in direkter militärischer Konfrontation geführt. So viel direkte Konfrontation aber wie jetzt hat es im Kaschmir-Konflikt seit fast 50 Jahren nicht mehr gegeben. Auf einen Anschlag der islamistischen Terrorgruppe JEM, von dem ja schon die Rede war, vor einigen Wochen, folgte ein Angriff der indischen Luftwaffe auf pakistanisches Gebiet, worauf Pakistan eine indische Maschine abschoss, den Piloten gefangen nahm, ihn aber später als eine so wörtlich Geste des Friedens wieder freiließ. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich war vor kurzem in der indisch-pakistanischen Grenzregion unterwegs, und zwar im Bundesstaat Jammu und Kaschmir. Guten Abend, Frau Dietrich.
Hallo, schönen guten Abend.
Zum Bundesstaat Jammu und Kaschmir gehört der von Indien kontrollierte Teil der Region Kaschmir, was aber nichts daran ändert, dass dieser Teil mehrheitlich von Muslimen bewohnt wird. Welchen Rückhalt haben denn dort zum einen der Staat Pakistan und zum anderen muslimische Terrorgruppen, die von Pakistan aus in Kaschmir operieren?
Das ist ehrlich gesagt, Sie haben es ja eben schon gesagt, seit Jahrzehnten gibt es diesen Konflikt und da ist es immer mal wieder unterschiedlich, wie groß da der Rückhalt in der Bevölkerung ist. Es gab auf jeden Fall Zeiten, wo sogenannte Separatisten und Terroristen bei der ganz normalen Bevölkerung einen großen Rückhalt hatten. Die haben die auch versteckt zum Teil. Das heißt, das indische Militär ist dann quasi auch gegen Zivilisten vorgegangen, um die Leute dann da rauszuholen. Und da gab es immer mal wieder Hochphasen und mal wieder weniger Phasen. Auch die Kaschmiris, die irgendwann gesagt haben, wir haben eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf diese ganze Gewalt. Wir wollen auch nicht ständig selber mit Terroristen verbunden werden. Also haben die dann selber auch quasi angezeigt. Aber es ist schon insgesamt so, gerade bei der muslimischen Bevölkerung, dass die Nähe zu Pakistan größer ist, also auf jeden Fall viel größer als zu Indien. Mittlerweile aber fast sehr viele Kaschmiris auch laut Umfragen eher noch sagen, wir wären eigentlich lieber irgendwann mal unabhängig, als zu einem der beiden Länder zu gehören.
Welche Politik verfolgt denn Pakistans Gegner Indien gegenüber den Menschen im Bundesstaat Jammu und Kaschmir, die zwar auf dem Papier zu Indien gehören, aber in vielen Fällen, Sie haben es gesagt, nicht mit dem Herzen. Mit welchen Mitteln und mit welchem Erfolg versucht Indien, diese Menschen bei der Stange zu halten?
Auch ganz unterschiedlich. Also es ist immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, würde ich mal sagen. Es gibt noch, Sie haben es erwähnt, das war ja ein Fürstentum damals, Jammu und Kaschmir. Deswegen hat dieser Bundesstaat bis heute noch ein paar Sonderrechte. Zum Beispiel darf in Indien, in dem indischen Teil, niemand außer einem Kaschmiri da ein Stück Land bauen oder auch ein Haus kaufen oder irgendwas. Das heißt, also die haben immer das Vorzugsrecht. Da sagen viele Inder dann, guck mal, die Kaschmiris dürfen es im ganzen Land, die dürfen sich in Indien überall ausbreiten, aber wir dürfen es da nicht. Dann bekommen die viele Vergünstigungen, es gibt unheimlich viele Regierungsjobs da, aber auf der anderen Seite ist das eine der höchst militarisierten Zonen auf der ganzen Welt. Es kommt auf 8 Kaschmiris ein Soldat. Hunderttausende indische Soldaten sind da stationiert. Das heißt, ganze Generationen sind aufgewachsen damit, dass sie immer nur Waffen um sich herum sehen, dass sie Soldaten um sich herum sehen und selbst die Vereinten Nationen sagen, dass die indischen Soldaten sich da nicht an die Menschenrechte halten, dass die einfach irgendwelche Jugendlichen zum Teil aufpicken, die zusammenschlagen. Es hat in den letzten Jahren da mehr als 50.000 Tote gegeben, nur alleine in dieser Region. Das heißt also, es ist auch so ein bisschen, ja, oft haben die das Kommando Shoot to Kill, nennt sich das, dass die einfach dann draufhalten dürfen, die Soldaten, die Indischen. Es ist also für die Kaschmiris oft eher so das Gefühl, als würden sie in einer Dauerbesatzungszone leben. Und das sagen sie auch häufig.
Wie hat man sich denn vor diesem Hintergrund überhaupt das Zusammenleben im Grenzgebiet der Region Kaschmir vorzustellen, das zusammen oder vielleicht auch nebeneinander oder gegeneinander leben? Ich weiß es nicht.
Also es ist einerseits schon mal sehr schwierig, weil es sehr häufig so ist, ich war jetzt am südlichen Teil von Jammu und Kaschmir und da konnte man wirklich die pakistanische Flagge von der anderen Seite aus sehen, also vom indischen Teil. Und dennoch hat noch nie einer dieser Menschen in diesen indischen Dörfern jemals einen Pakistaner kennengelernt. Das heißt also, es ist seit Jahrzehnten eigentlich so, dass die Inder kaum die Pakistaner kennen und die Pakistaner kaum die Inder. Und wenn, dann wissen sie immer nur um die Vorurteile. In dem indischen Teil von Jammu und Kaschmir selber hat es auch immer große Konflikte schon gegeben. In den 90er Jahren sind unheimlich viele Hindus aus Kaschmir eigentlich abgewandert, weil sie gesagt haben, wir sind hier absolut ein Ziel auch von terroristischen Gruppen. Wir fühlen uns hier nicht mehr wohl. Also das Miteinander von Hindus und Moslems in diesem Teil ist sehr schwierig.
Wie reagiert diese Bevölkerung nun auf die jüngste Eskalation zwischen Pakistan und Indien? Gibt es da eine eindeutige Haltung, wer von den beiden Staaten sozusagen den Schlüssel in der Hand hat, diese Eskalation zu beenden?
Auch nicht. Es gab sogar einige, als ich da jetzt in dem Grenzgebiet war, ganz ehrlich, war ich auch sehr erschrocken, dass mir auch unheimlich viele junge Leute und das jetzt nicht irgendwelche Radikalen und Fundamentalisten, sondern ein junges Mädchen neben mir stand und meinte, wir müssen unbedingt in den Krieg ziehen. Das war ein Hindu-Mädchen. Sie unterstützt absolut die indische Regierung und sagt, wir sind stark genug, wir müssen Pakistan platt machen. Also das hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt, weil diese Meinung haben sehr viele in der Grenzregion vertreten von dem Hindu-Teil. Wenn man dann weiter in den Norden geht oder ich war auch dann in der Hauptstadt da und habe mit dem muslimischen Teil der Bevölkerung gesprochen, die tendieren in aller Regel schon eher zu Pakistan, obwohl sie eben sagen, wir wären am liebsten unabhängig, aber sie sagen, am Ende sind wir, glaube ich, besser aufgehoben in einem Pakistan, denn das ist immerhin eine islamische Republik da. Die werden uns da mehr schützen, als uns die Inder im Moment schützen. Aber viele haben auch gesagt, bloß kein Krieg, lass das hier nicht eskalieren, weil gerade wir sind hier in der Grenzregion. Wir werden das als allererstes zu spüren bekommen.
Wenn Sie sagen, Pakistan als islamische Republik wird von vielen Muslimen in dieser Region als der Staat, in dem man sich aufgehoben fühlen könnte, betrachtet, schließt das ein, dass man dann auch über Terroranschläge islamistischer Gruppen hinweg sieht, von denen ja durchaus gesagt wird, dass sie ja nicht ganz ohne Billigung der pakistanischen Regierung operieren?
Ich glaube nicht, dass das beim Großteil der Bevölkerung so ist. Ich glaube, dass auch in Kaschmir einfach unglaublich viele Leute es leid sind, weil sie merken, dass es seit Jahrzehnten eigentlich die eine Gewalt, die andere Gewalt immer noch eskalieren lässt. Aber es ist schon durchaus so, und das ist gerade bei den Jugendlichen in Kaschmir, dass wir das in den letzten Jahren sehen können. Und da sagen auch viele, es ist eigentlich fast homegrown. Die radikalisieren sich und die sind sehr viel schneller, wenn sie dann mal von indischen Soldaten oder Polizisten so dermaßen verprügelt wurden, dass sie eher bereit sind zu sagen, ich schließe mich hier einer Terrororganisation an oder ich unterstütze die, weil ich sehe sonst keine andere Chance, mich gegen diese vermeintliche Besatzung, so wie sie es fühlen, also von Indien, zur Wehr setzen zu können.
Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für Indien, Pakistan und die zwischen beiden Staaten umstrittene Region Kaschmir. Vielen Dank. So, und jetzt nehmen wir zu diesem Konflikt zwischen Pakistan und Indien den wichtigen Umstand hinzu, dass beide Staaten Atommächte sind. Ein Umstand, der das Pulverfass Kaschmir noch um einiges explosiver machen könnte. Giorgio Franceschini ist zum einen Physiker und zum anderen Friedens- und Konfliktforscher. Inzwischen arbeitet er als Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind Indien und Pakistan einander als Atommächte technisch ebenbürtig?
Noch sind sie ungefähr auf demselben Level, aber wir beobachten natürlich, dass Indien sehr viel größere Fähigkeiten hat und den Pakistanis langsam enteilt. Das heißt, die Pakistanis merken, in einer militärischen Auseinandersetzung sind sie konventionell bereits abgehängt. Sie können wahrscheinlich auch nicht so präzise und so ausgefeilte Nuklearwaffen herstellen, wie Indien das tut. Und deshalb wird Pakistan in Zukunft eher auf Masse setzen. Das heißt, sie versuchen ihr Arsenal relativ schnell anwachsen zu lassen.
Erklärt sich aus diesem Unterschied, den Sie gerade erläutert haben, auch, dass Pakistan im Gegensatz zu Indien immer wieder die Möglichkeit eines nuklearen Gegenschlages gegen indische Aktivitäten ins Spiel bringt, während Indien das eigentlich nicht tut?
Das ist so. Die Inder können sich vielleicht auch den Luxus erlauben, eine sogenannte No-First-Use-Doktrin vor sich herzutragen. Das heißt, die Inder sagen, Unser Nuklearwaffeneinsatz wird nur ein Vergeltungseinsatz sein, wenn wir bereits nuklear angegriffen worden sind. Also es ist eine Ultima Ratio. Die Pakistaner können sich diesen Luxus nicht erlauben, weil sie wissen, dass in einer konventionellen Auseinandersetzung mit Indien sie sehr schnell in Unterlegenheit geraten könnten und deshalb angedroht haben, wahrscheinlich in einem Konflikt relativ bald sogenannte taktische Kernwaffen einzusetzen und damit allerdings eine neue Eskalationsschwelle heraufbeschwören. Das heißt, die Situation, die militärische Situation zwischen diesen beiden atomar gerüsteten Mächten, Mittelmächten, ist sehr gefährlich.
Zumal Indien ja auf konventioneller Ebene, also mit konventioneller militärischen Mitteln nicht zurückhaltend ist, gerade jetzt auch in der jüngsten Entwicklung in Kaschmir, was sicherlich ja auch zur Provokation Pakistans beiträgt, oder?
Das ist leider eine sehr unheilvolle Dynamik, die sich hier entwickelt hat. Die Pakistanis, oder sagen wir so, es gibt dschihadistische Gruppen, die Indien provozieren, die Inder behaupten, dass sie von Pakistan gesteuert sind. So genau wissen wir das nicht. Aber die Inder haben sich jetzt das Recht genommen, gegen diese terroristischen Anschläge konventionell zurückzuschlagen gegen Pakistan und verletzen dabei auch die Line of Control. Und das ist beispielsweise eine Situation, die gefährlich ist. Wenn wir immer wieder Grenzverletzungen haben und immer praktisch auch hohe Risikobereitschaft auf beiden Seiten, dann kann so eine Krise sehr schnell außer Kontrolle geraten.
Von indischer Seite kam ja dann auch die Sprachregelung, sag ich mal, dass die bisherigen Operationen in der Kaschmir-Region ein Antiterror-Einsatz gewesen sei und ein, Zitat, nicht militärischer Präventivschlag. Kann dieser rhetorische Kniff irgendwas an der Eskalation noch abmildern?
Naja, ich meine, es ist nicht ganz klar, was passiert ist, aber es scheint auf beiden Seiten so gewesen zu sein, dass Militärkampfflugzeuge die jeweiligen Grenzen verletzt haben. Und wie gesagt, bei Atommächten ist das ein hochriskantes Spiel, das sehr schnell außer Kontrolle geraten kann.
Das heißt, wir erleben jetzt am Beispiel von Indien und Pakistan, dass diese gegenseitige nukleare Abschreckung, wie wir sie im Kalten Krieg bei den damaligen Supermächten USA und Sowjetunion beobachtet haben, dass das eben nicht immer funktioniert?
Ja, das auf jeden Fall. Im Kalten Krieg erfahren wir, gerade haben wir auch teilweise Glück gehabt, dass diese Abschreckung immer so funktioniert hat. Aber der große Unterschied zwischen der Situation in Südasien und im Kalten Krieg sind eigentlich zwei. Das erste ist, im Kalten Krieg gab es einen eisernen Vorhang. Und dieser eiserne Vorhang war ein eiserner Vorhang. Das heißt, NATO-Luftstreitkräfte sind nicht drüber geflogen auf der einen Seite und umgekehrt auch nicht die Luftstreitkräfte des Warschauer Paktes. Im indischen pakistanischen Fall haben wir eine Line of Control, die von beiden Seiten so nicht akzeptiert wird. Und wir haben permanente Grenzverletzungen. Und dazu kommt eine neue Dynamik, die wir im Kalten Krieg auch nicht hatten. Wir haben in Pakistan eben diese sehr zahlreichen nichtstaatlichen Akteuren, teilweise oder von denen relativ viele dem dschihadistischen Spektrum angehören. Und damit ist eine Situation entstanden in Südasien, die wir so in Europa nicht hatten und die um einiges gefährlicher ist.
Rechnen Sie denn damit, dass in diesem Konflikt zwischen Indien und Pakistan in absehbarer Zeit nukleare Kampfmittel zum Einsatz kommen werden?
Also ich hoffe wirklich, dass das nicht passiert, aber ich kann es leider nicht ausschließen. Man kann es nicht ausschließen, weil wir eben eine militärische Dynamik haben, die den Einsatz von Kernwaffen begünstigt. Und das hat leider auch mit dieser Asymmetrie zu tun, dass die Inder jetzt auch in Zukunft militärisch den Pakistanis enteilen werden. Und die Pakistanis in einer größeren militärischen Auseinandersetzung fast gezwungen sind, relativ früh Kernwaffen einzusetzen und dadurch den Konflikt auf ein Level bringen, der, wie gesagt, sehr schnell außer Kontrolle geraten kann. Die Inder haben immer gesagt, wenn die Pakistaner auch begrenzt Kernwaffen einsetzen, wird es einen massiven nuklearen Gegenschlag geben. Und es gibt ganz schreckliche Simulationen über einen Nuklearkrieg in Südasien. Das würde Millionen von Menschenleben kosten. Es würde Millionen von Menschen auch im Nachgang bedrohen, am Hungertod zu sterben. Es würde Millionen von Flüchtlingsströme in Bewegung setzen. Also das sind apokalyptische Szenarien und wir müssen hoffen, dass sie nie sich realisieren werden.
Sehen Sie Möglichkeiten für eine politische, diplomatische Intervention von außen, die dazu führen könnte, dass das nicht passiert, was Sie da gerade geschildert haben?
Das Einzige, was ich kenne, ist, dass es scheinbar amerikanische Pläne gibt, dass falls Pakistan extrem instabil wird, dass dschihadistische Gruppen vielleicht davor sind, an die Macht zu kommen, dass die Amerikaner versuchen würden, in Pakistan einzufallen und die 100 bis 150 Kernwaffen außer Landes zu bringen. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir eine Situation, in der sich die Amerikaner zu wenig engagieren und in dem es noch einen dritten Akteur gibt, nämlich China, der eher konflikttreibend ist als konflikthemmend. Die Chinesen unterstützen Pakistan militärisch und auch in ihrem Nuklearprogramm. Und die Inder rüsten ja auch nicht nur im Hinblick auf Pakistan auf, sondern auch im Hinblick auf China. Das heißt, alle Indikatoren sind momentan konflikttreibend und es gibt relativ wenige, die hier ein bisschen Druck aus dem Dampfkessel nehmen.
Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und sowohl Physiker als auch Friedens- und Konfliktforscher. Vielen Dank. Und weiter geht es mit der Geschichte Pistolen aus Christoph Peters Erzählungsband Selfie mit Scheich. Die beiden Hauptfiguren, der deutsche Gastdozent Roland und die pakistanische Studentin Meher, haben sich zu einem Kaffee verabredet, was im pakistanischen Lahore keinesfalls selbstverständlich ist.
Wie gefällt dir Lahore? Gut, sehr gut, obwohl alles völlig anders ist, als ich erwartet hatte. Inwiefern? Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ich jetzt einfach mit dir hier sitzen kann, ohne dass jemand komisch guckt. Sie lachte. Was hast du dir vorgestellt? Keine Ahnung, mehr Kontrolle, vielleicht sogar Geschlechtertrennung, hätte mich zumindest nicht gewundert. Könnte ich dich zum Beispiel auch zum Essen einladen oder wäre das komisch? Ein bisschen, aber es geht. Vielleicht nicht unbedingt in die Lieblingsrestaurants meiner Familie. Sie hatten 20 Minuten warten müssen, bis ein Tisch im Garten des Restaurants frei geworden war. Mehrere Bestecksätze lagen auf der frisch gestärkten weißen Decke. Die Servietten waren aus Stoff und standen zu auffliegenden Vögeln gefaltet in den Wassergläsern. Sie schaute in die Karte. Was magst du? Lamm, Huhn, vielleicht Ziege? Und lieber gegrillt oder als Curry? Ich kenne mich nicht aus. Bestell einfach. Scharf? Mittelscharf, würde ich sagen. Der Kellner brachte einen knallroten Fruchtcocktail mit Crushed Ice als Willkommensgruß des Hauses.
Na, wird das nun der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte zwischen der Studentin im pakistanischen Lahore und dem deutschen Gastdozenten dort? Fortsetzung folgt, jedenfalls die Fortsetzung der Erzählung von Christoph Peters. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über einen Atomstaat mit Terroristen und die Frage, wie mächtig ist Pakistan? Diese Frage spielt nicht zuletzt eine Rolle in den Überlegungen der US-Regierung, von der Giorgio Franceschini, der Friedens- und Konfliktforscher, ja eben gesagt hat, sie engagiere sich bislang ziemlich wenig im Kaschmir-Konflikt. Aber fest steht, dass es der US-Regierung überhaupt nicht in den Kram passt, dass Pakistan ausgerechnet jetzt wieder einmal im Kaschmir-Konflikt mit Indien steckt. Denn die US-Regierung steckt gerade in Verhandlungen mit den afghanischen Talibanen und braucht dafür den Einfluss Pakistans auf die Taliban, weil eine Verständigung mit ihnen ein wesentliches Element ist für den geplanten Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Mehr darüber von unserem USA-Korrespondenten Arthur Landwehr.
Knapp 14.000 amerikanische Soldatinnen und Soldaten sind noch in Afghanistan stationiert. Die Hälfte davon soll nach dem Willen von Präsident Donald Trump abgezogen werden. Auch diesen Krieg zu beenden, die amerikanischen Truppen nach Hause zu bringen, gehörte zu seinen Wahlversprechen. Ende letzten Jahres kam dann die Initiative für den Rückzug aus Afghanistan. Bei seiner Rede zur Lage der Nation unterstrich er seinen festen Willen, dies zu tun. Große Nationen, so Trump, kämpften keine endlosen Kriege.
Great nations do not fight endless wars.
Dabei geht es auch darum, die Bürde, die dieser Krieg bedeutet, zu beenden. 2.000 Milliarden Dollar haben die USA ausgegeben. 51 Milliarden kommen jährlich dazu. Über 2.000 getötete US-Soldaten, 20.000 Verwundete. Jetzt, so Trump, sei der Zeitpunkt günstig, es zumindest zu versuchen, denn auch die Taliban als Gegner suchten das Ende der militärischen Auseinandersetzung.
The hour has come to at least try for peace, and the other side would like to do the same thing. It's time.
Der Sondergesandte des Weißen Hauses für Afghanistan, der frühere Botschafter Karl Khalilzad, verhandelt seit einigen Monaten mit den Taliban. Das Ziel, Sicherheitsgarantien, wenn sich die USA zurückziehen.
We have reached an agreement in principle with the Taliban.
Wir haben uns grundsätzlich mit den Taliban über einen Rahmen verständigt. Der bietet Garantien und Mechanismen, diese auch durchzusetzen, sodass keine Terroristen, ob Gruppen oder Individuen, Afghanistan für Angriffe gegen die USA und ihre Verbündeten nutzen. Der Plan, sich mit den Taliban zu verständigen und dann Afghanistan weitgehend sich selbst zu überlassen, ist politisch höchst umstritten. Vom strategischen Standpunkt ist General David Barnow entsetzt. Er war Oberkommandierender in Afghanistan bis 2005. Militärisch macht das den Job der Antiterrortruppen und der Sicherheitskräfte viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Auf der politischen Seite untergräbt das unsere Position gegenüber unseren Feinden der letzten 17 Jahre, den Taliban. Und, so General Barnow, die anderen Länder würden natürlich ebenfalls ihre Truppen sofort abziehen. Auf der anderen Seite bilden sich über die Parteigrenzen hinweg Koalitionen im Kongress, die Trumps Initiative unterstützen. Der Krieg in Afghanistan ist höchst unpopulär und Politiker wollen so schnell wie möglich aus der politischen Risikozone, die er für sie bedeutet. Der republikanische Senator Rand Paul und sein demokratischer Kollege Tom O'Dell haben vergangene Woche einen Gesetzentwurf eingebracht, nachdem die Truppen sofort zurückgezogen werden müssen. Rand Paul.
I think if we're going to wait for a time when the Middle East is completely peaceful and there is no jihadist philosophy and no radicals there, we'll wait forever.
Wenn wir darauf warten wollen, dass im gesamten Nahen Osten Frieden herrscht, es keine dschihadistische Doktrin und keine Radikalen mehr gibt, dann warten wir ewig. Was keine Rolle spielt bei diesen Plänen: Die Taliban hatten vor dem Krieg ein islamistisches Terrorregime etabliert in Afghanistan. Die Sorge ist nun, dass sie genau das wieder auferstehen lassen, wenn sie nach dem Abzug der westlichen Truppen mit Billigung der USA wieder die Macht übernehmen.
Und genau dieser wunde Punkt, an den unser USA-Korrespondent Arthur Landwehr gerade erinnert hat, beschäftigt wohl auch Bundesaußenminister Heiko Maas. Er ist seit gestern Abend in Afghanistan, besucht dort das Bundeswehrcamp in Mazar-e-Sharif, hat sich aber auch einen Eindruck davon verschafft, wie weit sich Teile der afghanischen Gesellschaft inzwischen vom einstigen Taliban-Regime entfernt haben in Sachen Freiheit und was insbesondere viele Afghaninnen zu verlieren hätten, wenn die Taliban an die Macht zurückkämen. Aus Mazar-e-Sharif berichtet unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath, die mitgereist ist.
Stacheldraht säumt die neue Eastside Gallery im Bundeswehrcamp Marmal. Junge Kunststudenten haben hier eine Mauer bemalt. Zu sehen ist ein deutscher Soldat mit einem afghanischen Kind an der Hand. Ein paar Meter weiter eine Hand, die einen Schmetterling fliegen lässt, dessen einer Flügel in den deutschen und der andere in den afghanischen Nationalfarben gemalt ist. Bundesaußenminister Heiko Maas sucht das Gespräch mit den Kunststudentinnen. Ein Übersetzer hilft.
Erzählen Sie mir was über die Bilder. Die Bilder zeigen einfach die Freundschaft zwischen Deutschland und Afghanistan.
Ein gemeinsames Foto wird gemacht und der Außenminister beschwört die jungen Frauen noch im Gehen, sie mögen die Rechte für Frauen, die sie erkämpft haben, nicht wieder aus der Hand geben. Laut Maas wäre ein überhasteter Truppenabzug das Schlimmste, was Afghanistan im Moment passieren könnte.
Denn das würde sehr schnell dazu führen, dass der komplette Friedensprozess, aber auch Fragen bezüglich Sicherheit und Terrorismusbekämpfung in einer Art und Weise sich ins Negative wenden würden, die ich für nicht verantwortbar halte.
Maas zeigt aber auch Verständnis für Zweifel an der Mission. Nach fast 18 Jahren verstehe er, dass es viele Fragen gäbe zur Zukunft Afghanistans. Wird es bald Friedensgespräche geben? Die USA führen seit bald einem Jahr Gespräche mit den Taliban, noch ohne dass die afghanische Regierung beteiligt ist. Werden die USA ihre Truppen aus Afghanistan abziehen, wie es US-Präsident Trump angekündigt hat? Welchen Sinn macht eine Mandatsverlängerung unter diesen Umständen? Maas scheint nicht mit einem baldigen Truppenabzug der USA zu rechnen, kritisiert die USA aber auch.
Wir uns natürlich wünschen würden, dass, wenn die Amerikaner solche Entscheidungen treffen, sie zumindest mit den Partnern abgestimmt werden und vor allen Dingen hier in Afghanistan mit dem zweitgrößten Truppensteller, und das sind wir.
58 Bundeswehrsoldaten sind in Afghanistan gefallen. Der Außenminister gedenkt ihrer mit einer Kranzniederlegung. Militärpfarrer Jörg Plümper hält eine Ansprache.
Wir gedenken unserer Toten, unserer verunglückten, gefallenen und gestorbenen Kameraden. Wir gedenken derer, die mit uns an der Seite sich für Frieden und Gerechtigkeit eingesetzt haben und deren Leben hier in Afghanistan erloschen ist.
Viele der Bundeswehrsoldaten, die an der Zeremonie teilnehmen, fragen sich, welchen Sinn ihr Einsatz hier hat. Nur minimal verbessert sich die wirtschaftliche Lage. Der Druck der Taliban auf die afghanischen Sicherheitskräfte erhöht sich sogar. Der Erfolg des Mandats werde erst in den nächsten Generationen sichtbar, meint Oberst Thomas B. Die meisten Afghanen müssten erst einmal lernen zu lernen. Westliche Maßstäbe anzusetzen sei völlig unangebracht.
Wie wollen wir erwarten, innerhalb von 2 Jahren so etwas umzupolen? Das funktioniert nicht. Das heißt also, man muss aus meiner Sicht wirklich die langfristigen Effekte sehen. Und die Zielgruppe sind ganz klar aus meiner Sicht die heutigen Kinder oder die jungen Leute. Da wird aus meiner Sicht in vielen Bereichen noch zu wenig getan. Da könnte man viel mehr machen.
Es gibt aber auch Soldaten, die begeistert von Mädchen berichten, die in Schuluniform herumliefen. Das habe es so vor 10 Jahren noch nicht gegeben. Das Land sei im Umbruch, lobt auch Maas. Aber auch er fragt sich, wie ein Frieden mit den Taliban aussehen wird. Die Gefahr besteht, dass die gewonnenen Rechte dann wieder verloren gehen. In Kabul bei der afghanischen Regierung sichert Maas zu, dass Deutschland sein Engagement fortsetzen wird. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass der Zugang zu Bildung, die Rechtsstaatlichkeit und die Frauenrechte erhalten bleiben. Ein Friede mit den Taliban dürfe keinen Rückschritt für die afghanische Gesellschaft bedeuten.
So zitiert unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath Bundesaußenminister Heiko Maas, der gerade Afghanistan besucht und von dort weiter nach Pakistan reist. Thomas Ruttig, Mitbegründer und Co-Direktor von Afghanistan Analyst Network. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Frieden mit den Taliban dürfe keinen Rückschritt für die afghanische Gesellschaft bedeuten, sagt der Bundesaußenminister. Wie ließe sich das denn verhindern?
Ja, zum einen ist es erstmal richtig, dass er das sagt. Diese Botschaft muss auch an die Afghaninnen und Afghanen gesandt werden. Aber es ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Denn bei den Friedensgesprächen, die im Moment, wie ja vorhin schon gesagt worden ist, vor allen Dingen erstmal zwischen den Amerikanern und den Taliban laufen, stehen die Rechte nicht gerade an erster Stelle, die Agenda auch der Amerikaner. Dort ist wiederholt gesagt worden, dass das eine innerafghanische Angelegenheit sei, wie viele Rechte erhalten bleiben und wie viele nicht. Insofern ist gut, dass die Europäer, die Deutschen da eine andere Position einnehmen.
Pakistan, die pakistanische Regierung hat einen wichtigen Beitrag zu diesen Verhandlungen geleistet zwischen Taliban und den USA, indem sie nämlich die Taliban bewogen hat, so hört man jedenfalls, an den Verhandlungstisch zu kommen. Und insbesondere haben die pakistanischen Behörden auf Betreiben der USA einen hochrangigen Taliban-Führer freigelassen aus pakistanischer Haft. An seine Mitwirkung bei den Verhandlungen knüpfen die USA die Hoffnung, dass er auch die Hardliner bei den Taliban zum Friedensschluss bewegen könne. Was hat denn Pakistan durch diese Freilassung gewonnen?
Ja, Pakistan positioniert sich damit als etwas konstruktiverer Partner in der ganzen Afghanistan-Frage, als es in den vergangenen 17, 18 Jahren der Fall gewesen ist. Bisher hat Pakistan ja eher die Rolle gespielt, trotz gegenteiliger Rhetorik, Gespräche eher zu verhindern. Der jetzt freigelassene Mullah Baradar, der einer der Mitbegründer der Taliban-Bewegung in Afghanistan war, ist 2010 von den Pakistanern, vom pakistanischen Geheimdienst festgenommen worden, weil er ohne dessen Genehmigung, und da sieht man mal schon, wie versucht wird, dass Pakistan sich da die Kontrolle beibehält, verhaftet worden, weil er eben ohne Genehmigung mit Kabul angefangen hat, Gespräche zu führen.
Der pakistanischen Regierung werden mittlerweile mehr Einfluss auf die Verhandlungen zugesprochen als der afghanischen Regierung, auch schon aus dem Grunde, weil die afghanische Regierung ja selber gar nicht teilnimmt an diesen Verhandlungen. Die Taliban weigern sich, mit der afghanischen Regierung direkt zu sprechen. Ist das denn ein Anliegen, das auch Pakistan unterstützt?
Ja, Pakistan ist auch nicht an diesen Gesprächen beteiligt und ist darüber auch, wenn das offiziell nicht so erklärt wird, nicht gerade sehr zufrieden. Die Taliban haben sich ja mit der Gründung eines politischen Büros in Katar, im Golfemirat Katar, von den Pakistanern etwas unabhängig gemacht, um auch die eigenen Positionen, die ja nicht immer mit den pakistanischen übereinstimmen, besser ins Spiel bringen zu können. Pakistan versucht natürlich weitgehend die Kontrolle über diese Gespräche zu behalten, auch wenn sie nicht mit am Tisch sitzen. Auch mit der afghanischen Regierung sind die Beziehungen nicht sehr gut. Da spielen beide Seiten zum Teil eine eskalierende Rolle. Die Rhetorik ist sehr, sehr scharf gegenseitig. Auch das hat viele Friedensbemühungen in den vergangenen Jahren erstmal vereitelt.
Sie haben in einem Artikel geschrieben, jüngst, Pakistans Geheimdienst sei Unterstützer und Zuchtmeister der Taliban. Wäre der pakistanische Geheimdienst und das Militär, das dahinter steht, womöglich willens und in der Lage, den Taliban Einhalt zu gebieten, sie in Schach zu halten, wenn denn die ausländischen Truppen mal abgezogen sind aus Afghanistan?
Ja, das Ganze ist wirklich eine sehr ambivalente Situation. Pakistan hat natürlich relativ großen Zugriff auf die Teile der Taliban-Bewegung, die sich in Pakistan aufhalten. Das ist ja besonders die Führung und zum Teil auch die Familien der Führer, nicht nur der ersten Reihe, sondern auch der zweiten, dritten, vierten Reihe. Die wissen sozusagen, wo die wohnen und können die immer wieder unter Druck setzen, nicht pakistanischen Interessen entgegenzuhandeln. Wenn Pakistan wollte, könnte es die Taliban natürlich dazu bewegen, an den Gesprächen teilzunehmen und dazu vor allen Dingen auch die afghanische Regierung zuzulassen. Bis jetzt sehen wir diesen Druck noch nicht. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Taliban halt auch eine Karte im regionalen Spiel in Südasien sind. Und das hat ja auch mit den Themen ihrer Vorbeiträge zu tun, von Indien über Kaschmir bis hin nach Zentralasien.
Morgen wird nun der Bundesaußenminister Gespräche in Pakistan führen. Er hat selber gesagt, der Schlüssel für Stabilität in Afghanistan liege in Pakistan. Welche Politik sollte er Ihrer Ansicht nach verfolgen im Gespräch mit seinen pakistanischen Gastgebern?
Ja, er sollte Pakistan durchaus ermutigen, weiter konstruktive Schritte zu unternehmen und nicht, wenn die Gespräche kompliziert werden, die Pakistan ja beobachtet, also die Gespräche zwischen den USA und den Taliban, dort wieder einen Rückzieher zu machen und destruktiv einzugreifen. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, dass der Schlüssel zum Frieden vor allen Dingen auch in Afghanistan liegt. Und hier müssen beide Seiten, sowohl die afghanische Regierung als auch die Taliban, ihre gegenseitigen Blockaden beenden und endlich miteinander ins Gespräch kommen. Und man kann nur hoffen, dass die Amerikaner das wahrmachen, was sie auch immer ankündigen, dass sie nämlich genau darauf dringen, dass die Beteiligung der afghanischen Regierung an den Friedensgesprächen und dann hoffentlich auch an einem Friedensabkommen zeitgleich passieren mit einem schrittweisen Abzug ihrer eigenen Truppen, die dann ja auch einen Abzug unserer eigenen Truppen aus Afghanistan nach sich ziehen würde. Und auch Vorstellungen darüber zu entwickeln, wie ein afghanisches politisches System in der Zukunft aussehen wird, in dem die Afghaninnen und Afghanen ihre Rechte behalten, die sie jetzt zumindest laut Verfassung auf dem Papier haben.
Thomas Ruttig, Mitgründer und Co-Direktor von Afghanistan Analyst Network. Vielen Dank. Und bevor der Bundesaußenminister von Afghanistan nach Pakistan reist, gehen wir jetzt ein letztes Mal für heute Abend dorthin, in die pakistanische Stadt Lahore, zu der Studentin Meher und dem deutschen Gastdozenten Roland, aus der Erzählung Pistolen von Christoph Peters.
Roland konnte sich nicht erinnern, wann ihn zuletzt eine Frau derart angezogen hatte. Es war unsinnig, vielleicht sogar gefährlich. Nach allem, was er wusste, hatten Brüder und Väter hier keine Scheu, die Liebhaber ihrer Schwestern oder Töchter zu töten. Sie aßen lange, das Essen schmeckte großartig, unterhielten sich über Gott und die Welt, die Kunst und die Liebe. Der Wagen müsste hier sein, sagte sie, weißer Toyota. Sie öffnete die Tür, sagte Salam alaikum, begann dem Fahrer den Weg zu erklären. Er sollte erst sie zu Hause absetzen und danach Roland zu seinem Gästhaus fahren. »Im Grunde ist mein Leben wahnsinnig langweilig, wenn ich nicht male«, sagte sie. »Wir hängen zusammen ab, trinken, werfen irgendwelches Zeug ein. Es ist schon lustig, aber irgendwie auch immer dasselbe. Im Grunde habe ich es satt und eigentlich will ich etwas ganz anderes.« »Was stellst du dir vor?« »Jedenfalls nicht, was sich die meisten in meinem Alter wünschen. Heiraten und Kinder kriegen.« »Welche Alternative gäbe es denn?« »Keine. Jedenfalls nicht, solange ich bei meinen Eltern wohne und ich kann dort erst ausziehen, wenn ich verheiratet bin. Man kommt da nicht raus, jedenfalls weiß ich nicht wie.« Der kleine Finger ihrer rechten Hand schob sich über seinen linken. Draußen herrschte immer noch ein dichter Verkehr. Autos, Busse, zahllose chinesische Motorräder, ab und zu ein Pferdefuhrwerk. Im selben Moment beugte sie sich zu ihm herüber und küsste ihn auf den Mund, fordernd, zugleich warm und weich. Ihre Zunge glitt kurz und entschlossen zwischen seine Lippen. Als der Wagen anhielt, hatte sie sich schon wieder zurechtgerückt und stieg aus. »Wir sehen uns«, rief sie und schlug die Tür zu.
Das war der Tag in HR2 Kultur, ein Tag über Pakistan, Atomstaat mit Terroristen. Wie mächtig ist Pakistan, haben wir ihn genannt. Und nachzuhören ist er wie immer in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.